Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Roadcast. Dieser Podcast wird wie immer präsentiert von Camper Boys und ist mit mir, der Anna. Endlich ist auch der Sommer in Deutschland angekommen und ich muss sagen, ich zerfließe förmlich hier in meinem Homeoffice-Büro. Das liegt nämlich direkt unterm Dach, also es wird immer ganz schön heiß hier. Aber passend dazu könnt ihr euch, genauso wie ich, mir eine kalte Limonade oder einen Eiskaffee holen. Denn auch dieses Mal habe ich wieder einen ganz besonderen Gast und eine ganz tolle Gästin. Und vielleicht kennt ihr die beiden schon von ihrem Account Phil und Louis auf Instagram. Aber heute zu Gast habe ich den lieben Phil und die liebe Luisa. Und ich freue mich total, denn es wird super spannend. Wir erzählen uns ganz viel über ihren Campingbus Dali und über ihr nachhaltiges Modelabel und was sie vor allem gerade in Griechenland machen. Und es wird bestimmt super spannend. Ich freue mich total. Und da habe ich jetzt noch etwas für euch. Und zwar hat Camper Boys die Nebensaisonpreise bis in den Juni verlängert. Das heißt, wenn ihr jetzt noch gerne den Juni ausnutzen wollt und Urlaubstage übrig habt, dann schaut auf jeden Fall auf unserer Website vorbei. Es gibt nämlich bis zu 25% Rabatt auf deinen Camper. Also lasst euch das nicht entgehen. Es sind nur noch ein paar Camper übrig. Und damit starten wir jetzt auch schon in diese Podcast-Folge. Viel Spaß!
Hi, servus. Freut uns dabei zu sein.
Voll cool, dass ihr dabei seid. Am Anfang wäre es vielleicht ganz cool, wenn ihr euch erstmal vorstellen könnt.
Okay, also wir sind Phil and Louis, Philipp und Caroline Luisa.
Genau.
Und wir machen ja im Kern seit 6 Jahren ein nachhaltiges Modelabel und haben uns da eben umgestellt, sodass wir vorher mit dem Einzelhandel zusammengearbeitet haben, also in Boutiquen und so waren. Vertreten waren und jetzt mittlerweile halt nur noch online für uns selber arbeiten. Das ist unser Kerngeschäft quasi und parallel betreiben wir dazu eben auch Instagram und sind mit dem Bus unterwegs und mittlerweile auch im Zelt.
Genau, und wir haben das damals geändert, weil wir gemerkt haben, dass wir eigentlich den Lebensstil, der unsere Marke repräsentiert, selbst nicht mehr authentisch leben konnten und gesagt haben, das kann jetzt eigentlich nicht sein. Wir möchten gerne auch das selber leben und erleben, was wir als Marke dann immer darstellen. Und genau, und dann haben wir gesagt, alle Zügel abgerissen in Deutschland.
Alle Zelte, ja.
Und uns getraut, so einen neuen Weg einzuschlagen.
Und gerade seid ihr in Griechenland, oder?
Genau, aktuell sind wir in Griechenland.
In einem kleinen unbestimmte Café. Zeit.
Sehr gut, okay. Mit was reist ihr denn genau? Ich weiß schon, wie euer Bus heißt, aber könnt ihr da vielleicht nochmal was sagen?
Ja, wir reisen mit einem Dudo 407D und den haben wir jetzt halt in Deutschland, als wir unsere Wohnung Anfang des Jahres aufgelöst haben, komplett. Da war ein alter Einbau quasi drinnen, den wir nur modifiziert haben und den haben wir jetzt komplett rausgerissen. Und werden jetzt eben im Sommer, deswegen wohnen wir auch im Zelt unter anderem, den Bus ganz neu ausbauen.
Und in der Zwischenzeit wohnt ihr im Zelt?
Genau. Tipi.
Cool. Wie kommt's dazu?
Meine Mutter hat vor 30 Jahren hier ein Grundstück gekauft. Und da ist aber rechtlich noch nicht alles geregelt. Und aber wir können da halt unser Zelt aufschlagen. Und das haben wir jetzt gemacht. Ziemlich cool mit im Holzunterbau und also das ist schon mehr als ein kleines Zelt, das ist schon in...
Ja, 4,50 Meter Durchmesser quasi, womit wir auf irgendwas ein bisschen über 16 Quadratmeter kommen. Und der Grund, weshalb wir das da aufgestellt haben, ist, dass wir, während wir ja den Bus selber ausbauen, hier auf der Insel, brauchen wir irgendwas, wo wir wohnen können. Und deswegen haben wir gesagt, das Grundstück ist da, das gibt's. Okay, der Bus, den gibt's nicht mehr für den Sommer. Dann bauen wir doch ein Zelt hin und das
genau
haben wir dann...
Gestern haben wir uns einen Lada Niva geholt, eine kleine Offroad-Rennsemmel.
Kiste, 4x4 Offroad-Kiste, damit wir halt noch flexibel auf der Insel uns bewegen können.
Genau, und halt auch vielleicht mal einen kleinen Trip machen können in die Berge oder ans Meer. Da kann man ja auch sein Zelt mitnehmen und dann trotzdem ein bisschen rumgurken können.
Cool, ja, klingt total gut. Jetzt habt ihr schon gesagt, dass ihr euren Bus neu ausbauen wollt. Was habt ihr vor?
Das wird eine spannende Sache, aber uns ist sehr wichtig, dass wir es auch eben so ein bisschen typgerecht machen, also so ein bisschen der Zeit entsprechend,
also und Retro,
ein bisschen und Retro,
bisschen 70s rein.
Ein bisschen Beach-Retro-Style sozusagen. Mhm. Und ich glaube, das wird ziemlich cool, wenn es so wird, wie ich es mir vorstelle.
Aber man muss dazu sagen, dass es im Endeffekt jetzt, wo er einmal wirklich entkernt ist, tatsächlich mehr eine Restauration wird, als dass es ein reiner Ausbau wird, weil wir werden ihn schon von Grund auf bearbeiten und auch modifizieren, unter anderem Stehhöhe und solche Geschichten. Also das wird schon ein ziemlich umfangreiches und aufregendes Projekt.
Mhm. Und euer Bus heißt Dali, oder?
Ja, selbstverständlich.
Erzählt gerne mal, wie ihr auf den Namen gekommen seid.
Ja, wir haben, also ich war nicht zufrieden mit dem Ursprungsnamen.
Ja, wir haben eigentlich auf der ersten Fahrt ihn mit Freunden, so heißt er auch immer noch, irgendwie so ein bisschen Digi genannt, der kleine Dicke sozusagen.
Das war mir da ein bisschen zu moppelig und zu kindlich.
Aber ich finde, Max, also es ist halt so sein Spitzname trotzdem. Und Dali haben wir dann tatsächlich mit unserer Community überlegt, zwischen Dali, was hatten wir noch? Wir hatten drei verschiedene Namen auf jeden Fall und Dali war halt für uns, haben wir dann abgestimmt alle zusammen, aber für uns halt das Sinnbild, weil wir ja auch Künstler sind sozusagen und wir mögen auch diese abstrakte Art und des Träumens und deswegen passt das, finde ich, sehr gut zu ihm.
Voll, klingt voll gut. Dann habt ihr jetzt seit Anfang des Jahres beschlossen, alle eure Zelte abzureißen in München und vollends jetzt halt nach Griechenland zu gehen. Wie kamt ihr zu dem Entschluss?
Ja, also unser Reisemotto damals, als wir auch losgereist waren, war eigentlich losreisen, reisen und ankommen. Mhm. Und dadurch, dass ich halt hier, also klar, also beruflich gesehen waren wir halt die letzten 6 Jahre eigentlich mehrmals im Jahr in Portugal und da war auch schon so eine sehr große Verbindung und wir haben aber auch immer davon geträumt, irgendwann mal im Süden sozusagen einen Platz zu haben, wo man auch immer wieder zurück retour kommen kann, wo man auch einen, vielleicht irgendwann mal einen Ort gestalten kann für sich und andere Menschen zum Ankommen, zum Ausruhen. Wir haben auch immer es geliebt, auch quasi unterzuvermieten und Menschen was gemütlich und schön zu machen. Und daher kam dann halt auch so die Idee oder der Ansatz, dass wir gesagt haben, okay, jetzt waren wir viel in Portugal. Das wäre eine Option auch für einen langfristigen Standort. Wir müssen uns aber Griechenland anschauen, weil ich ja hier als Kind auf der Insel eben so ein bisschen mit groß geworden bin. Und das war immer so mein, ja, wie so ein zweites Zuhause. Und dann sind wir hier gemeinsam, haben gesagt, fahren wir jetzt dahin. Und haben dann gleich gemerkt, das passt total gut zu uns. Insel finden wir immer schon toll, aber die ist ja auch verbunden mit dem Festland, die Insel Lefkada. Und dann haben wir uns gleich so gut hier gefühlt, dass wir gesagt haben, komm.
Wir geben die Wohnung auf. Man muss aber auch dazu sagen, wir haben die 6 Jahre, die wir das Label etabliert haben, haben wir wirklich auch von der Wohnung aus gemacht in München. Und es ist wie so ein Lebensabschnitt, der dann einfach vorbei war, wenn man spürt, dass ein Ort nicht mehr den Charme hat und nicht mehr die Ruhe ausstrahlt, die man quasi für sich als ein Zuhause wahrnimmt. Und der Moment war einfach gekommen, dass einfach, okay, jetzt kommt ein neuer Lebensabschnitt und die Wohnung mit dem Label, so wie es war, war der Abschnitt und deswegen kann man auch ganz in Ruhe einen neuen Start beginnen. Man muss auch dazu sagen, München ist ja nicht ganz billig und man bläst im Endeffekt für die Miete von der Wohnung Geld raus, was man jetzt bei dem Lebensstil, das spart man sich schlichtweg und wir haben München gar nicht mehr genutzt in seiner Form, wie es die Stadt eigentlich für sich anbietet.
Und wir sehen es halt einfach so, dass wir sagen, okay, das ist jetzt für uns ein Ort, wo wir immer wieder zurückkehren können. Aber wir haben ja auch ein mobiles Zuhause, was sowohl in Deutschland oder egal wo auf der Welt sein kann. Aber hier quasi wie so eine Wurzel einzusetzen.
Ich habe immer das Gefühl, wir geben viel zu lange Antworten, weil man diese Antworten kann man gar nicht verpacken, habe ich das Gefühl.
Das ist alles gut, das ist total spannend, euch zuzuhören. Ja, alles gut. Als ihr das erste Mal mit Dali unterwegs wart, hattet ihr das im Kopf gehabt, dass ihr, also dass das irgendwie eure Zukunft wird und ihr ganz zum Teil in den Van zieht, beziehungsweise dann nach Griechenland?
Ja, der, also man muss dazu sagen, wir kommen ja auch aus so, also unser Freundeskreis ist auch ein sehr alternativer in Deutschland und da war das halt auch immer schon vor den ganzen Trend ganz normal, dass man mit dem Bus verreist ist und eben auch viel in Portugal. Und wir haben dann halt auch manchmal das gesagt, okay, jetzt fahren wir eh nach Portugal, um die Produktion zu betreuen. Und da haben wir dann auch einmal gesagt, komm, jetzt mieten wir uns da über Airbnb einfach einen kleinen Mercedes-Camper und machen mal 7 Tage ein bisschen, bevor wir arbeiten, Strandurlaub quasi. Und da haben wir dann gemerkt, boah, das wäre einfach so schön. Und da war der erste Gedanke, vielleicht einfach einen Bus in Portugal zu haben, dass man dann auch immer, wenn man eh rüberfliegt, noch ein bisschen quasi ein paar Tage Urlaub machen kann und da ein bisschen rumdüsen kann an der Küste. Und dann ist unser Auto kaputt gegangen. Wir hatten Motorschaden mit unserem kleinen Münchner, was war denn das?
Ich weiß es gar nicht. Das war die A-Klasse.
Ah ja, genau. Und dann habe ich halt bei eBay Kleinanzeigen geguckt, eigentlich nach dem Auto. Und dann war er, und ich fand der halt Düdus eh immer schon cool. Und dann war der auf einmal im Raum Bayern da drin gestanden. Und ich so, ja Philipp, den müssen wir jetzt anschauen. Das ist irgendwie ein Signal. Und dann haben wir den gekauft. Und
kein von 2 Tagen haben wir
richtiges
den
Auto. Und dann war es halt schon so, dass wir gemerkt haben, boah, wir sind schon echt ausgebrannt. Und war noch nicht so sicher, in welche Richtung wir gehen. Und haben dann gesagt, komm, jetzt unser Business können wir eigentlich auch von unterwegs machen. Wir fahren jetzt die erste Reise und die war Richtung Portugal. Dann waren wir noch Spanien und Mallorca und so. Und versuchen uns einfach mal zu finden, was wir eigentlich wollen. Und da haben wir dann schon immer mehr gemerkt, ja, das ist eigentlich voll unser Ding und warum brauchen wir überhaupt eine Wohnung? Und dann kurz vor Corona, also nicht wegen der Krise, sondern einfach aus eigenen Stücken, haben wir dann Gott sei Dank beschlossen, dass wir diesen neuen Weg eingehen.
Also alles eher so ein leichter, überfließender Prozess.
Ja,
ja, tatsächlich.
Es kam einfach so quasi, ja, einfach so Stück für Stück hat sich auch vieles ergeben. Es war jetzt nicht erzwungen oder so, sondern war ganz natürlich und weich irgendwie. Sollte
man
so
hat
sein.
Man hat sich verliebt.
Ja.
In den Lebensstil Schön. Verliebt, in das Fahrzeug verliebt, in die Lebensweise verliebt, in die Natur verliebt, in die Einfachheit.
Und das, wie wenig man braucht eigentlich, ja, um glücklich zu sein.
Und es ist einfach, also in der Natur, das ist so unglaublich einfach, weil es wirklich nur noch darum geht, dass man wirklich ein Bett hat, dass man sich irgendwo was kochen kann, dass man ein Dach über dem Kopf hat und ansonsten einfach ständig von neuen Landschaften umgeben ist. Und das ist einfach eine fantastische Sache. Das hat man halt so in der Stadt einfach nicht mehr. Es gab es früher viel mehr, aber das hat man einfach
nicht. Obwohl man auch sagen muss, jetzt hier in Griechenland haben wir schon auch eben so Wünsche und Vorstellungen, wenn wir dann mal so weit sind, dass man halt, also keine Ahnung, da seine Oliven erntet und seine Zitronen und also wirklich so einen schönen Platz kreiert. Also so beide Herzen schlagen in uns, aber klar ist halt, dass das nicht in Deutschland ist.
Okay. Ja, voll schön aber, dass das alles so ein natürlicher Prozess war und dass ihr damit auch gelernt habt, irgendwie so minimalistisch zu leben auf eine gewisse Art und dass euch das so viel Freiheit trotzdem gibt.
Ja, voll.
Das ist total schön. Vielleicht nochmal ganz am Anfang. Von eurer großen Reise jetzt praktisch. Wie verlief eure erste Reise mit eurem Camper? Wo seid ihr da hingefahren und war das irgendwie was Aufregendes für euch? Oder habt ihr früher schon, also vielleicht zum Beispiel mit der Familie oder mit den Kindern, mit den Eltern in einem Camperreise gemacht?
Nee, also meine Eltern, meine Mutter gar nicht jetzt so.
Wir kommen aus keiner Camper-Tradition.
Doch, wir haben schon gezeltet, so. Auch hier in Griechenland eben haben wir gezeltet und sowas. Aber jetzt so dieses richtige, sag ich mal, auch früher war das ja voll verspießt, also so dieser klassische, wir fahren auf den Campingplatz, war jetzt nicht so Tradition, bei dir auch nicht, gell?
Nö, überhaupt
also bei
nicht.
Uns kam das eigentlich schon sehr natürlich, wir hatten da jetzt auch überhaupt keine Sorgen oder Ängste, auch weil wir merken das immer auch auf unserem Kanal, wie viele Menschen so wegen den sanitären Geschichten, sei es aufs Klo, ist die größte Frage überhaupt. Also dieses, das hatten wir gar nicht. Also weil
für uns war das ausschließlich aufregend, weil wir haben einfach 5 Jahre lang durchgearbeitet mit dem Label und man kann wirklich sagen, dass es mitunter Tag und Nacht war und ohne Wochenenden. Ja. Und es war einfach die Tatsache, dass wir überhaupt mal losreisen und autark bestimmen können, wann wir wo sind, weil wir einfach mit dem Fahrzeug unterwegs sind und nicht irgendwelche Flugtermine haben, weil es einfach nur aufregend, dass wir losfahren können.
Aber jetzt nicht in dem Sinne von aufregend, dass wir, weil auch das eben, wie gesagt, so normal war in unserem Freundeskreis, dass wir jetzt da irgendwie, wir haben auch dazu, ja genau, eigentlich ist die beste Erklärung dafür, dass wir da überhaupt keinen Stress hatten. Für uns war es Luxus, in einem Bus zu reisen, weil wir haben unsere allerersten Reisen gemeinsam eigentlich nur mit Rucksack, selbst ohne Zelt. Also wir haben wirklich nur einen Mini-Rucksack
wo eine Isomatte reingepasst hat, eine Unterhose, also wirklich nur das Allerwenigste, und so sind wir gereist. Mhm. Und fahren dann in Italien, das weiß ich noch, in Sardinien,
Sizilien.
Favignana, eine kleine super tolle Insel. Und haben dann da am Strand geschlafen und sind mal auf dem Campingplatz. Und die Leute auf dem Campingplatz dachten immer, wir sind sowas von arm und verläutert. Die haben uns das Essen an, da gibt es so einen extra Bereich für Sacquapello, heißt es, ohne Zelt. Und da haben uns die Leute mal die Sachen hingestellt, weil sie dachten, dass wir uns das nicht leisten können. Und so haben wir angefangen zu reisen. Und deswegen war der Bus für uns eigentlich ein Luxus. Also da war halt so, boah, krass. Also deswegen hatten wir da jetzt keine Berührungsängste oder so.
Wir sind dann quasi bei der ersten Reise. Das war ja nicht letztes Jahr, wo wir im Juli losgefahren sind. Da waren wir eben die 8-9 Monate hier in Griechenland. Das war das Jahr davor. Und da sind wir erst mit dem Kollegen halt einfach auf dem schnellsten Weg quasi rüber nach Frankreich, runter an die Küste entlang rüber nach Spanien und dann die spanische Küste entlang immer weiter, bis wir dann nach Portugal gekommen sind, an der Algarve unten, haben dann eben den Abstecher gemacht hoch nach Porto, weil die gesamte Textilindustrie oben im Norden ist, überhalb von Porto, haben dort unsere Produktion besucht, damit wir mit denen ein bisschen arbeiten können. Von dort aus sind wir wieder quer durch Richtung Valencia rüber, nach Spanien rein und sind dann nach Mallorca. Und von Mallorca dann über Frankreich wieder nach Hause.
Nee, über Italien.
Das waren 2,5 Monate.
Nee, oder 3, 3,5.
Pi mal Daumen.
Jetzt habt ihr insgesamt schon viele Grenzen überquert. Wenn ihr jetzt ein Land habt, was euch ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, welches wäre das?
Dann wäre das China.
Was ganz anderes, ja.
Weil ich habe ja Sinologie studiert, also die gesamte chinesische Kultur, Sprache, Geografie, Geschichte, Literatur, und war halt eben auch 2 Jahre in China, auch wegen Sprachstudium und auch zum Arbeiten halt. Und ich spreche dann eben auch Chinesisch und es wäre nichts vergleichbar mit dem, was es hier in Europa so gäbe. Ist aber auch ein starker Kontrast.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wart ihr da zusammen oder du alleine?
Caro hat mich auch besucht.
Ich habe ihn auch besucht, ja.
Ja, klar.
Das war geil.
Und das Essen ist
cool.
Fantastisch, was soll ich sagen? Das Essen ist
deswegen, also unser großer Traum ist halt irgendwie, wenn sich das auch alles entspannt mit Corona, eigentlich eben
nach
mal Pamir Highway oder nach Indien und dann Pamir Highway China,
so
vielleicht
das
Thailand.
Original
also
quasi.
So wirklich.
So wie unsere Eltern das früher gemacht haben oder die Hippie-Generation, könnte man sagen.
Also wirklich richtig krasse Reise und am liebsten dann noch von Land auf See.
Europa reisen mit dem Bus und so, jetzt auch in der Zeit ist ja fast schon ein bisschen was für Warmdusche. Das müsste man quasi wieder reaktivieren und richtig in die Vollen gehen und.
Ja, beziehungsweise ist ja auch dann die Frage jetzt, nachdem das so ein Trend wird, wie viel hat man überhaupt noch die Möglichkeit, in Europa frei zu stehen? Und da haben wir halt schon Bock, auch viel zu erleben. Unser Ziel wäre es, wenn es geht, mit Corona Marokko zu machen im Winter oder Kanaren. Und dann irgendwann, wenn sich halt alles entspannt hat, hätten wir halt voll Bock auf eine richtig große Reise noch.
Da merke ich jetzt schon wieder, was wir nicht alles vorhaben.
Ja.
Wir wollen nach Indien abdampfen, wir wollen das Grundstück machen, wir wollen unser Label machen, den Bus ausbauen schon wieder. Also was unser notorisches Problem ist, dass wir irgendwie dauerhaft so viele Projekte haben, wo wir eigentlich die Ruhe suchen, kommen wir relativ schwer in den Bereich rein.
Wir sind halt
rein.
Auch so inspiriert von vielen Sachen.
Voll, wenn man so viel sieht, dann bekommt man ja auch ganz viel zurück an Inspiration. Ja. Habt ihr so schöne Roadtrip-Momente, an die ihr so zurückdenkt? Gibt es welche, die ihr da benennen könnt?
Boah, ja, voll viele. Ja, also jetzt stimmt. Im Sommer war es total toll, weil wir halt einen ganz besonderen Stellplatz hier gefunden haben. Und wir sind ja auch eher, das Motto für uns ist halt langsam reisen und nicht so, wir waren ja auch wirklich 8 Monate dann fast nur auf der Insel, ein bisschen auf dem Peloponnes. Einfach wirklich auch so die Kultur fühlen und spüren und nicht, weil viele versuchen ja dann in 2 Wochen so ungefähr ganz Griechenland abzutuckern und es ist halt, finde ich, dann auch Stress. Also man unterschätzt es, wie viel man zu tun hat in dem
voll.
Leben. Und das war total schön, weil wir halt immer wieder Besuch bekommen haben, auch von anderen Accounts, die wir toll finden und die wir sehr schätzen. Und es war sehr, sehr intensiv, wunderbare Sonnenuntergänge, ganz nah bei der Natur und es war wirklich, fand ich jetzt extrem schön.
Ja, weil wir hatten jetzt nicht so viele klassische Roadtrips jetzt im letzten Jahr, weil wir wirklich hauptsächlich vor Ort hier waren. Und ansonsten der Letztjährige, der war schon auch wunderschön. Also die Küste von Portugal unten an der Algarve, die Strände.
Neben der Saison ist halt einfach
das Wahnsinn.
Das Geilste ist echt, also auch hier war es ja noch im November so warm und so schön und es ist kein Mensch mehr da und es ist einfach...
Und alles blüht auf.
Das denke ich mir mal, ist Wahnsinn. Ich meine, viele können ja gar nicht neben Saison reisen, aber manche vielleicht schon. Und man könnte so viel mehr haben von den Ländern, wenn nicht alle gleichzeitig.
Ja.
Total. Also ihr habt gesagt, ihr reist eher langsam. Wie oft wechselt ihr dann euren Standpunkt?
Ja, das ist wie gesagt, also jetzt zum Beispiel auf der Reise nach Portugal war es unterschiedlich. Da waren wir mal nur eine Nacht, dann waren wir, weil wir auch nach Portugal wollten. Und da waren wir dann aber auch mal eine Woche an dem Standort und so. Also so eher so ein bisschen, wie es einem halt gefallen hat.
Ja, man kann sich so
aber
vorstellen.
Langsam mit einem Ziel, Portugal zu erreichen.
Dafür haben wir dann von München bis nach Portugal rein, haben wir im Endeffekt ein bisschen was über 2 Wochen gebraucht. Das wäre mal eine Rechnung.
Ja, genau. Aber da waren wir ja schon doch ein bisschen flixer unterwegs. Auf Mallorca zum Beispiel waren wir ja dann auch einen ganzen Monat. Weil das war ja dann auch... Neben Saison, wir hatten überlegt, halt vielleicht auch einen Laden Concept Store zu eröffnen, bevor wir gesagt haben, wir machen das ganz online und deswegen war halt die Insel interessant. Und jetzt hier waren wir wirklich mega lazy.
Ja, also hier sind wir eher die im Bus Lebenden, als dass wir die im Bus Reisenden sind.
Also und auf dem Peloponnes war es dann mal 3 Tage an dem Standort, 4 und dann wieder ein bisschen weiter tuckern. So.
Ja, also aber in der Regel, wenn wir einen Standort haben, einen Stellplatz, den wir auch mögen, dann bleiben wir da auch locker 4-5 Tage und dann geht es halt mal weiter. Aber wir bleiben schon eher. Wir fahren jetzt nicht irgendwo hin und bleiben eine Nacht oder vielleicht noch eine zweite, sondern dann geht es ab 4-5 Nächte los. Das wäre so unser
Gefühl halt unser auch.
Ja. Was ist euch wichtig an so einem Standort?
Nochmal, ich habe es nicht verstanden.
Das Wichtige an einem Standort. Der Sonnenuntergang ist für die Karo das Allerwichtigste.
Naja,
die Wassernähe.
Ist auch schön. Also Wassernähe finde ich immer ziemlich wichtig. Schon. Weil wir haben ja auch keine Dusche. Und dann hat man ja oft nur Salzwasser.
Ja, eigentlich deshalb. Und ein bisschen Abgelegenheit halt. Das finde ich schon so. Je weniger los ist, desto besser erstens. Sonnenuntergang, Aufgang, die Wassernähe. Also, dass man wirklich unweit zum Wasser ist. Ich mag persönlich ganz gern ein bisschen Schatten, ist aber auch nicht immer ganz so leicht, dass man wirklich auch einen schönen Baum findet, wo das dann ganz romantisch auch noch Schatten
wirft. Was wir auch jetzt hier so ein bisschen zu schätzen gewusst haben, wir hatten halt einen Stellplatz gefunden, wo man quasi alleine war, musste aber nur 500 Meter gehen und da war schon eine Taverne. Und dann ist es halt auch mal cool, zu sagen, komm, wir gehen mal einen Kaffee trinken oder da arbeiten wir im Café, ohne dass man jetzt in der Hitze im Bus sitzt zum Beispiel, so.
Ja.
Ja, und, darf man nicht vergessen, Internet.
Ja,
muss man bedauerlicherweise dazu sagen, aber nachdem wir jetzt wirklich eher so
online
digital halt sind, mit dem Label umgestellt haben und ja auch Instagram machen und so, dann ist es leider relevant. Was dann auch wieder nervig ist, wenn du irgendwo zu einem Stellplatz hinfährst, von dem du erwartest, dass er im besten Fall ja auch noch wunderschön ist, aber du diese Unruhe in dir hast, weil du weißt, okay, du müsstest eigentlich jetzt irgendwie Sachen abliefern, kannst es aber nicht, weil das Internet schlecht ist. Das ist ein bisschen immer so ein kleiner Dämpfer.
Habt ihr dann einen festen Tagesablauf, so mit Arbeit und am besten noch entspannen?
Leider nicht. Wir haben schon einen festen Tagesablauf. Also jetzt im Winter hier auf der Insel war es perfekt. Da haben wir so richtig mal eine Struktur reingekriegt. Früh in der Früh aufstehen, meditieren, so Persönlichkeitsarbeit, dann direkt E-Mails, Instagram abarbeiten und dann wieder, keine Ahnung, am Grundstück säubern oder ans Meer fahren oder so. Da hat es super funktioniert. Aktuell sind wir so ein bisschen aus der Spur. Und das ist auch einfach manchmal das Schwierige an dem ganzen Konzept, wo wir auch wirklich gerade ein bisschen strugglen und auch gesagt haben, wir nehmen jetzt mal das ganze Wochenende, gehen wir offline und sortieren uns innerlich ein bisschen. Weil da diese Struktur reinzukriegen, ist halt manchmal ganz schön anspruchsvoll, vor allem, weil wir ja wirklich so viele Projekte haben, von eben Social Media, Kooperationen, das eigene Label, dann noch den Lebensort, das Zelt kreieren, den Bus ausbauen, ein neues Auto besorgen, Wasseranschluss, Rechtsanwälte, also es ist halt wahnsinnig viel und da eine Balance hinzubekommen, dass man nicht am Ende nur eben noch arbeitet und eigentlich das Meer vor der Nase fast schon übersieht, muss man schon drauf achten und ich glaube, da hilft halt das Einzige, was hilft, wirklich das zu tracken und immer besser dahin zu arbeiten, dass man wirklich sich eine feste Struktur erarbeitet, damit man dann eben nicht zu kurz kommt und im Paradies hockt und eigentlich, ja.
Voll, ja. Jetzt haben wir schon ganz viel über eure Marke gesprochen, aber wir haben noch gar nicht so richtig gesagt, was ihr richtig macht. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch darüber gerne noch was erzählen.
Ja, also wir sind ja eben, wie gesagt, Phil and Louis. Das sind nicht nur wir beide als Personen, sondern ja auch unsere Marke. Die Marke selber ist eine nachhaltige Bekleidungsmarke. Wir produzieren unsere Sachen alle in Portugal. Das machen wir eben auch schon seit 6 Jahren. Uns kann man online und auf Instagram einsehen. Das ist das Kerngeschäft, was wir hauptsächlich machen.
Ja, und die Klamotten sind halt, also vom Style quasi her, stehen wir halt für super weiche Jerseys und Sweats. Also wirklich, wie die meisten sagen, sowas haben sie noch nie auf der Haut gefühlt.
Wir nennen es unseren Peach Touch.
Haben wir auch wirklich mehrere Jahre selber die Stoffe entwickelt und so.
Wir kennen auch unsere Produktionen. Jetzt sind wir nicht mehr ganz so oft da, weil wir auch im Wandel begriffen sind. Oder jetzt ist auch schon so lange machen, dass sich da ein gewisser Rhythmus eben da ist.
Und wir konnten ja auch nicht.
Wir waren auch zwischen 4 und 6 Mal im Jahr, waren wir auch wirklich vor Ort in Portugal. Kennen auch alle unsere Lieferanten und sowas. Also wir machen das mit sehr viel Leidenschaft, Liebe und sehr viel, ja, wahrscheinlich ein bisschen zu viel.
Es sollen einfach im Endeffekt schon so besondere Everyday Basics sein, die halt irgendwie dafür da sind, mit dem Träger eine Geschichte zu erleben. Also wir sind jetzt nicht so die ganz klassisch modischen Sachen, die man dann eben so 2 Saisons anzieht, vielleicht Max, und dann landen sie im Müll, sondern eher so Teile, die auch nicht alt werden vom Look and Feel, sondern irgendwie dich begleiten.
Ja, man liebt sie. Und sie leben hauptsächlich von der Haptik, weil wir da eben am meisten dran gearbeitet haben, an der Entwicklung unserer eigenen Stoffe. Die Schnitte sind raffiniert, wirken einfach, sind aber dennoch raffiniert. Und Farben, wir stehen für Farben. Einfach. Ja. Sieht man sofort, wenn man einmal auf den Online-Shop drauf geht, dann jeder, der Farben mag, soll bitte gerne vorbeischauen.
Voll. Und dabei ist Nachhaltigkeit euch ja auch total wichtig. Was ist da besonders wichtig und was macht ihr da so?
Ja, also für uns ist es eigentlich halt auch einfach quasi wie so ein Standard. Also ich finde so als USP zum Beispiel zu sagen, das ist mein Aushängeschild, habe ich schon im Studium irgendwie als lächerlich empfunden, weil ich einfach finde, heutzutage, also es geht doch, wieso sollte man es eigentlich anders machen? Und kostentechnisch ist es natürlich schon so, dass manche Sachen ein bisschen mehr kosten, aber Quintessenz, was wir so auch gelernt haben mittlerweile in der Textilbranche, das macht den Braten eigentlich nicht fett. Und du kannst verschiedene Stoffe, günstige, nachhaltig, also auch etwas teurer wie jetzt unsere Sachen oder sage ich mal mittleren Preissegment produzieren. Bei uns ist es halt einfach zum Beispiel teurer, weil wir einfach außerordentlich gute Stoffe benutzen, die auch noch organic sind. Und für uns, wie gesagt, ist es eben einfach unser Standard. Und ich war ja früher auf der Rudolf-Steiner-Schule, der Waldorf-Schule, und es ist irgendwie so, ich bin damit aufgewachsen, meine Mutter hat mich so erzogen und deswegen ist es uns wichtig. Und wir sagen aber auch zum Beispiel, also unser Betrieb, mit dem wir arbeiten, die Näherei, ist halt ein Familienbetrieb, die könnte sich jetzt zum Beispiel nicht das GOTS-Zertifikat leisten, weil es so teuer ist. Und da sagen wir dann, okay, dann kann, also um diese ganze Kette so zum Beispiel zu zertifizieren, muss halt jeder einzelne Subcontractor zertifiziert sein. Und bei uns ist zum Beispiel die Näherei nicht zertifiziert, aber das Dyeing House und der Stoffproduzent und der Drucker und so weiter. Also da die Schritte, die auch wirklich zu kontrollieren sind, sind zertifiziert. Aber jetzt zum Beispiel da sagen wir, weil unsere Erfahrung ist, dass wir dann Produzenten gesucht haben, die waren GOTS zertifiziert, und ich sage jetzt keine Namen, aber für wen haben sie noch produziert? Für die riesigen Vertikalen, wo man sich dann denkt, okay, das ist ja auch nicht mehr ganz passend. Ja.
Da kann also das nicht stimmen.
War das logisch oder sollen wir das nochmal zusammenfassen?
Wir können es gerne nochmal zusammenfassen.
Also ich wollte nur darauf hinaus, dass das konkret bedeutet, was jetzt die Herstellung angeht, also unsere Herstellung und Nachhaltigkeit, bezieht sich auf GOTS, Global Organic Textile Standard, was der verbreitetste Zertifikat für die nachhaltige Herstellung von Textilien ist. Und nach diesen Richtlinien arbeiten wir. Wir selber sind nicht zertifiziert, aber alle relevanten, alle wichtigen Schritte in der Herstellung, in der Lieferkette sind zertifiziert. Mhm. Das umfasst dann einmal tatsächlich, dass natürlich die Baumwolle, die wir verwenden, biologischer Anbau ist, in dem Sinne nachhaltige Biobaumwolle. Und dann eben noch dazu kommt die Färberei, die Druckerei, die Ausrüstung, diese Schritte, alle, wo Chemikalien wirklich auch zum Einsatz kommen, wirklich Gott zertifiziert sind. Punkt.
Mhm. Okay, und ihr habt auch die ganze Zeit von unterwegs aus gearbeitet?
Ja.
Aha. Boah, das stelle ich mir auch ganz schön schwierig vor, oder?
Manchmal schon, ja. Also, ja. Weil ich glaube, den meisten Menschen ist auch nicht bewusst, wie viel Arbeit alleine das ist, einen gut gepflegten Instagram-Account zu führen.
Absolut.
Plus halt dann unsere reguläre Arbeit mit der Mode, mit den Modelabels, heißt vom Entwurf über die Comments, also wenn die Ware kommt, die Prototypen, über Logistik koordinieren, über Kunden, Customer Service, alles machen wir selber noch parallel.
Mhm.
Ja.
Und da ist es eher das Volumen, was dann einfach irgendwann ein bisschen anstrengend wird, weil man ja auch schöne Sachen vorhat und sich vorstellen kann, umzusetzen und so, aber der Arbeitsdruck in sich halt einfach relativ hoch ist. Mhm.
Ja, und mit eurem Hideaway in Griechenland wollt ihr euch jetzt so einen Ort schaffen, wo ihr ein bisschen zur Ruhe kommen könnt von eurem ganzen Arbeitsstress?
Ja, eigentlich schon, genau. Das ist also für uns jetzt schon ein Platz, den wir uns dann quasi so langfristig aufbauen wollen und wo ich halt so in meiner Vision sehe, dass es halt für uns und andere Menschen einfach ein total schöner Ruheort ist, wo man, ja, aber da ist halt eben noch ein langer Weg und viele Prozesse und viel rechtlich zu klären und so weiter, aber das ist auf jeden Fall die langfristige Vision, ja.
Das heißt, wir haben dann auf Griechenland, auf Griechenland finde ich immer super, haben wir dann auf dem Grundstück quasi eine Base, zu der wir immer wieder zurückkommen können und parallel eben den Bus ausbauen, damit man mit dem auch wieder flexibel reisen kann. Dann haben wir quasi beide Versionen. Wenn wir zur Ruhe kommen wollen und lokal bleiben wollen, dann haben wir diesen Ort, an dem wir immer wieder hinkehren können. Oder aber wir sagen, wir haben jetzt wieder voll Bock zu reisen und haben aber auch alles dabei und können wieder mit dem Bus losziehen.
Okay, also ist nicht der Plan, dort ganz hinzuziehen, sondern mit Davi geht es auch noch weiter.
Ja, auf jeden Fall.
Sehr gut. Es klingt doch total cool. Voll. Jetzt haben wir vorher schon über eure Bucketlist so ein bisschen gesprochen. Also euer Ziel ist so nach Indien zu gehen irgendwann. Also eine Reise dorthin zu machen.
Ja, beides. Also wir haben Indien, fänden wir toll, aber auch China eben. China ist halt ziemlich schwierig, weil du ja nur mit Guide reisen kannst und auch sehr, sehr teuer. Aber wäre natürlich von Philipp schon cool und dann könnte man danach...
Oh, Mexiko wäre auch
Thailand
cool.
Und dann vielleicht mit dem Schiff rüber nach Mexiko. Also
überall.
Das ist alles noch so offen, aber schon so würden wir halt auch einfach so ein bisschen von den Reiseumständen. Nur klar ist, dass wir dann halt Europa verlassen würden und dann halt mal gucken. Georgien ist auch toll und so, also ja. Albanien.
Und das auch alles on the road mit einem Camper?
Ja, klar.
Oder Backpacking.
Nur, ob wir das machen würden mit einem Camper? Okay.
Ja, genau.
Ja, klar.
Nur mit dem Camper. Nur.
Und dann überall neuen holen, weil nach Mexiko...
Nee, da würden wir dann, wenn dann halt übersetzen, Frachter.
Ja, wahrscheinlich mit einem Containerschiff ihn rüberschicken und dann selber rüberreisen und dann, wenn man halt eben auch das Ganze nicht nur für 2 Wochen macht oder so, sondern wirklich Monate da verbringt, dann rechnet sich das sogar auch.
Ja, stimmt. Macht Sinn. Total. Ja, cool, dann habt ihr auf jeden Fall noch ganz schön was vor.
Ja, ich sag's nicht.
Und ich bin total gespannt, wie es bei euch weitergeht. Und dann sind wir schon am Ende von unserem Gespräch angekommen. Und ich bedanke mich noch mal ganz doll bei euch. Es war total cool und ich bin super gespannt.
Ja, voll. Wir freuen uns auch.
Hat uns auch sehr viel Spaß gemacht. Gerne wieder natürlich und bleibt tatsächlich aufregend.
Sehr gut. Cool, dann verabschiede ich mich jetzt bei euch und ich hoffe, wir hören uns mal wieder.
Genau, so machen wir das.
So, auch das war wieder ein ganz tolles Gespräch mit dem Philipp und der Luisa. Es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Ich fand es total spannend, was sie alles erzählt haben über ihr kleines Hideaway in Griechenland und vor allem auch über ihre nachhaltige Modemarke, da muss ich auf jeden Fall noch vorbeischauen. Wenn auch ihr das machen wollt, dann findet ihr den Link zu ihrer Website in der Folgenbeschreibung, genauso wie den Link zu ihrem Instagram-Kanal, da müsst ihr auch unbedingt vorbeigucken. Total spannend und super lustig, sehr unterhaltsam. Und ja, ich wollte euch nochmal erinnern, auf unsere Webseite zu gucken und euch hier den Last-Minute-Deal abzuholen. Es lohnt sich wirklich sehr. Also dann freue ich mich auch auf die nächste Podcast-Folge.